Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, herzlich willkommen zum Kompressor-Podcast. Massimo Majo ist hier. Erinnern Sie sich noch an Columbo?
Lieutenant Columbo, ich bin von der Polizei. Ich habe gerade meinen Kugelschreiber hier irgendwo verloren.
Soll ich Ihnen suchen helfen?
Oh nein, nein, das ist wirklich nicht nötig, haben Sie. Vielen Dank. Ich will nur schnell nochmal nachsehen hier.
Lieutenant Columbo hat seinen Kugelschreiber verloren. Das ist eine sehr typische Columbo-Szene mit seiner leichten Zerstreuung, bisschen neben der Spur, aber auch immer sehr höflich, sehr nett und so unprofessionell das alles wirkt. Am Ende natürlich löst Columbo gerade mit seiner Art jeden Fall und er gehört auch gerade mit seiner Art bis heute zu den beliebtesten Krimi-Figuren und Serien, die es überhaupt gibt. 1968 kam der erste Columbo-Film raus, knapp 70 Columbo-Filme hat es danach dann gegeben. Die laufen bis heute im Fernsehen, haben viele Fans. Und es ist mehr als nur Nostalgie, sagt ein neues Buch. Gerade rausgekommen, Columbo Columbo heißt es, finanziert von Fans über Crowdfunding und geschrieben auch von einem Fan und Filmkritiker, von Patrick Lohmeier. Mit dem habe ich gesprochen und ich habe ihn gefragt, warum er denn ein ganzes Buch gerade über Columbo geschrieben hat, weil er als Filmkritiker ja wahrscheinlich sehr vieles sehr Gutes schon gesehen hat.
Naja, man führt ja mit vielen filmischen oder auch seriellen Stoffen eine mehr oder weniger innige Beziehung so im Laufe seines Lebens. Und die meisten, die rezipiert man einmal oder konsumiert man einmal und lässt sie dann zurück. Und Columbo war eben eine Serie, zu der ich immer wieder zurückgekehrt bin. Also etwas, was ich tatsächlich seit den frühen 90ern gucke, immer wieder sehe und mir auch immer wieder Freude bereitet. Ungleich, möchte ich mal sagen, zu 99% der Sachen, die ich so in meiner Jugend angesehen habe, ist eben Columbo immer da und macht eben immer noch glücklich.
Genau, das schreiben Sie auch wortwörtlich. Columbo macht glücklich. Da, also ist mir schon hängen geblieben, auch weil Sie da von schwierigen Lebenslagen zum Beispiel schreiben, in denen Columbo Ihnen immer wieder geholfen hat. Das klingt fast, als hätte das so eine therapeutische Wirkung. Woher kommt diese Therapiewirkung?
Ja, schon. Ne? Man kehrt im Grunde immer wieder an einen fiktiven Ort zurück, an dem man sich sehr, sehr wohl fühlt. Columbo ist ja auch, darin liegt ja auch der Reiz der Serie, extrem formelhaft. Man ist extrem schnell vertraut mit dem Ermittler. Die Handlung oder ich sag mal, das Handlungskonstrukt ist immer ähnlich. Die Figurenkonstellation ist fast immer gleich. Wir haben Columbo, den schluffigen Inspektor, Ermittler, immer so ein bisschen ja, neben der Spur, unbeholfen, tölpelhaft wirkend. Der Working-Class-Hero, auf dessen Seite wir uns so als Zuschauer schlagen und ihm gegenüber natürlich der Bösewicht, der Mörder oder die Mörderin, meistens eben eitle Snobs so aus dem Establishment. Und das ist eben eine angenehme Figurenkonstellation, eine angenehme dramaturgische Konstellation, die immer wieder schön ist. Und dann ist natürlich das besondere Gimmick der Serie, das reizvoll ist. Und da ist es eben spannend, und deswegen kehre ich auch immer wieder gerne zu den Stoffen zurück, auch wenn ich sie schon x-fach gesehen habe, wie das eben umgesetzt wird, wie die Autoren damit spielen, nämlich diese Form des invertierten Krimis. Nämlich wir wissen im Grunde ab der allerersten Minute, was eigentlich Sache ist. Wer hat den Mord begangen? Wie wurde der Mord begangen? Und der Rest, ja, das ist eben Psychologie.
Ja, genau. Die Psychologie, die da eine ganz große Rolle spielt, diese Beobachtungsgabe, die Columbo hat, das wirkt ja auch alles, wenn man so will, irgendwie anachronistisch. Ne? Das ist überhaupt kein Hightech-Thriller, das ist kein super komplexes Leichenanalysieren oder sowas, sondern halt vor allem Dialoge. Ist das vielleicht auch sowas wie Nostalgie? Also feiert man da auch irgendwie so dieses alte, noch langsamere Zeitalter?
Ich glaube schon, dass ein gewisser Teil des Fandom das tut. Ich würde mich jetzt nicht so dazu zählen. Dafür ist mein Blick zu kritisch, eben weil ich auch mal Film- und Medienwissenschaften studiert habe und seit vielen Jahren eben auch ein bisschen analytisch kritischer auf das Medium schaue. Aber natürlich spielt da Nostalgie mit rein. Und anachronistisch ja, das ist die Serie, also im Vergleich zu dem, was wir heute bei Apple, Amazon, Netflix und Co. sehen, aber so gemäß dem Gedanken, it's not a bug, it's a feature, würde ich behaupten, dass es unzeitgemäß erzählen, wie wir es in Columbo sehen, die Serie gerade reizvoll macht. Also diese Formelhaftigkeit, der Ablauf des Falls ist in groben Zügen immer identisch, macht den Einstieg in die Welt von Columbo wirklich zu jedem Zeitpunkt sehr, sehr leicht. Man kann im Grunde mit Episode 1 oder Episode 43 starten und es ist immer sehr, sehr leicht, einen Zugang zu finden. Und, Entschuldigung? Ja, diese selbst auferlegten Grenzen auch des Formats bedeuten auch, dass sich auch die Drehbuchschreiber nicht auf Action-Einlagen oder Twists, also oder jetzt mal mit Blick auf dieses horizontale Erzählen der meisten aktuellen TV- und Streaming-Formate, so komplexe Figurenkonstellationen oder erzählerische Dynamiken berufen können, wie es heute in anderen Formaten möglich ist, sondern wirklich in 70 bis 90 Minuten sehr, sehr konzentriert auf den Punkt abliefern müssen. Und da wird kaum eine Minute verschwendet. Die Erzählung ist sehr verdichtet und eben auch unmittelbar befriedigend. Also Und von einem Columbo-Fan wird man niemals hören, wie es heutzutage oft der Fall ist. Du musst erstmal 10 Folgen gucken, um reinzufinden. Und ab Staffel 3, da wird es ja richtig gut.
Also man hört, Sie sind natürlich auch ein ganz großer Fan. Aber ja. Sie haben es auch gerade erwähnt, Sie haben auch einen kritischen Blick drauf. Wo würde denn Ihre Kritik ansetzen? Was kann man da kritisch sehen an Columbo?
Naja, dass die Serie zum einen erstmal qualitativ nachlässt, möchte ich sagen. Also dieses Konzept des Reboots, was es ja heutzutage bei vielen Serien gibt, wo man dann oft sagt, denen fällt nichts mehr Neues ein, das gab es ja schon bei Columbo. Es gibt 70er-Jahre-Episoden, die durchschnittlich hervorragend sind und dann gibt es eben so spätere Fernsehfilme, ab 89 sind die erschienen, die qualitativ schon ein bisschen nachlassen. Und man dann eben auch versucht hat, so dieses sehr, sehr starre Korsett-Erzählerische, was die Serie sich zu eigen macht und von dem sie profitiert in den frühen Jahren, so ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, naja, jetzt verraten wir eben mal nicht zu Beginn, wer der Mörder ist und bringen eben auch mal eine Action-Einlage rein und gepaart mit dem steigenden Alter des Hauptdarstellers Peter Falk, der meist ganz wunderbar ist, trägt das natürlich manchmal merkwürdige Früchte und funktioniert dann mehr und späteren Folgen immer weniger gut. Und wo wir gerade schon beim Thema Diversität waren vorhin mit Ihrer vorherigen Gesprächspartnerin, ja. Das ist natürlich etwas, da hat Columbo jetzt, sagen wir mal, keine großen Revolutionen eingeleitet. Also da ist ein bisschen, das ist doch alles sehr, sehr weiß, was wir da sehen.
Ja, absolut. War aber auch eine ganz andere Zeit.
Natürlich, ja. Klar.
Ihr Buch ist sehr detailliert. Sie schreiben, Sie haben ein Kapitel zu jeder Folge, die es gibt, also 69 Columbo-Filme gibt es. Zu jedem schreiben Sie Ihre Gedanken und ein paar Infos dazu. Haben Sie denn vielleicht einen Film, über den Sie besonders gerne geschrieben haben, den Sie vielleicht auch besonders empfehlen würden für alle, die Columbo vielleicht noch nicht so lieb gewonnen haben?
Also, ich verweigere mich ja immer so dem, weil Sie vorhin von Fandom sprachen und es da unglaublich beliebt ist, immer diese Rankings zu machen. Ich verweigere mich ja eigentlich dem Gedanken, weil ich denke, dass es eigentlich hat. Es gibt verschiedene Sachen, die haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, aber wenn man anfängt, sich da reinzugucken und mal einen Tipp haben will, guckt man vielleicht erstmal auf ein paar prominente Namen. Und Steven Spielberg hat zum Beispiel die erste reguläre Folge der Serie inszeniert, Murder by the Book, Tödliche Trennung heißt die zu Deutsch. Ist hervorragend, auch geschrieben von einem späteren Grand Seigneur des US-Krimis, Steven Bochco, der dann später sowas gemacht wie L.A. Law und NYPD Blue, also alles so wirklich Filmschaften, die da so ihre Anfänge gemacht haben. Jonathan Demme, der spätere Regisseur von Schweigen der Lämmer, hat eine tolle Episode inszeniert, Mord à la carte, die ist wunderbar. Und also ein persönlicher Liebling ist tatsächlich Wein ist dicker als Blut mit Donald Pleasance. Wunderbare Episode, die auch trotz ihrer Länge, 90 statt 70 Minuten, das sind in der Regel so die etwas schwächeren Episoden, die etwas längeren, ganz wunderbar einzahlt und formvoll endet auf dieses psychologische Element, was eben die Serie Columbo trägt. Also weniger klassische Krimispannung, sondern mehr so dieses umeinander rumtänzeln und sich anfassen, dann wieder voreinander zurückweichen, was eben so Columbo und der Täter immer so miteinander machen. Und dieses Psychologische ist da ganz, ganz wunderbar umschrieben und ausgeführt in dieser Folge. Also Wein ist dicker als Blut.
Merken wir uns. Ja.
Ja, ja.
Und Ihr Buch merken wir uns auch, Columbo von Patrick Lohmeier. Das hat knapp 400 Seiten und ist zu bekommen über die Seite von Patrick Lohmeier, bahnhofskino.de. Vielen Dank.
Oder bei jedem Online-Händler oder Buchhändler, wo auch immer es Bücher zu kaufen gibt.
Ja, sehr gut, dass Sie es noch erwähnen. Vielen Dank fürs Vorstellen auf jeden Fall.
Sehr gerne, Dankeschön.
Und vielen Dank auch für diesen Musikhinweis hier, weil dieser Song hat dem Buch den Namen gegeben, wenn man so will. Die österreichische Band Wanda besingt da Columbo. Und am Ende wird er die Rettung sein, singen sie. Es gibt wirklich viele von diesen Columbo-Fans.
Es wird eine schöne Lösung sein. Doch wir beide passen nicht hinein. Am Ende fällt Columbo etwas ein. Lass es unsere Rettung sein. Es wird eine schöne Lösung sein. Doch wir beide passen nicht hinein.
Über 180 queere Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland haben ein Manifest geschrieben, Act Out, und das hat natürlich für viele Reaktionen gesorgt, vor allem für Zustimmung. Aber was sagen eigentlich die Leute dazu, die quasi in der Kritik stehen? Also zum Beispiel Castingagenturen. Wir haben eine der bekanntesten Casting Directors in Deutschland gefragt, wie sie denn ihre Rolle bei dieser Diskussion sieht. Zu hören hier im Kompressor-Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren.